Ich bete zu Beginn, dann starten wir und ja, dann geht's endlich los in die Offenbarung hinein. Kapitel 1, Vers 1 und dann endlich, ja. Jesus Christus, wie gut, dass wir dich haben, wie gut, dass es echt ist und keine Theorie, dass es kein Lehrgebäude, dass es nicht einfach nur irgendwelche Wissensvermittlung, Herr, das ist Leben und das ist Kraft. Du bist Leben, du bist Kraft. Jesus, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, das Zeugnis von dir, das uns dich vorstellt in einer herrlichen Weise, so wirke dieses Wunder, dass wir dir darin begegnen, dass wir zu dir kommen, nicht nur zum Buchstaben, nicht nur zu dem Buch, sondern zu dir. Denn bei dir ist das Leben und du bist derjenige, der das gerne gibt in Überfluss. Und so bitte ich dich, Herr, dass es heute geschehen kann. Herr, du weißt um mein Furcht und mein Zittern, gerade in diesen Bereichen dieses Buches, dass so viele Meinungen gibt und so viele Auslegungen und auch so viel Streit darüber. Und Herr, wie schwierig ist es da, bei dir zu bleiben und wie gefährlich ist es und auch was für eine große Herausforderung. So bitte ich dich, Herr, schenke Gelingen, dass wir so nah, wie es nur geht, bei dir und bei deinem Wort bleiben, Herr, dass es du segnen kannst durch deinen Geist auch heute. So gib Aufmerksamkeit, gib Freude dabei, Wachsamkeit, vor allem aber offene Herzen und offene Augen des Herzens, um Dinge zu sehen und Dinge zu verstehen, sodass es unseren Glauben ausrichtet, dass unseren Glauben festigt, dann vielleicht sogar neu weckt. Darum bete ich dich, Jesus, in deinem Namen. Und ich möchte dir jetzt schon danken, weil du treu und gerecht bist und zu deinen Worten, zu deiner Verheißung stehst und wir mit dir einfach heute rechnen dürfen und können. Danke dafür. Amen. So, dann lade ich euch ein. Ich habe euch lange, knapp 2 Jahre hingeführt zu diesem Moment. und so, der Rest ist übrig geblieben, treu. Und so wollen wir jetzt in die Offenbarung hineingehen. Bevor wir können schon Offenbarung 1 aufschlagen, möchte ich das nochmal kurz sagen und wiederholen in dem Sinne, ich maß mir nicht an, zu sagen, jetzt komme ich und sage es, wie es richtig funktioniert und alle anderen Lagen ist dahin falsch und ich bin der Einzige, der da jetzt richtig liegt, sondern nach meinem besten Wissen und Gewissen, nach dem, in dem Maße, in dem Licht, das Gott mir gibt, in der Gnade, Dinge zu lesen, der Schrift und zu verstehen, in diesem Licht möchte ich euch, also an diesem Licht möchte ich euch teilhaben lassen. Im Wissen, dass das Erkenntnis immer Stückwerk ist. Das heißt, aus Gnade, es wächst. Ich hoffe, dass es wächst und nicht komplett etwas anderes ist, sondern dass einfach mehr dazu kommt und wir ein tieferes Verständnis bekommen. Und von daher, Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Und wenn ich das nicht selbst nicht glauben würde, würde ich nicht reden. Im Wissen aber, um der Begrenztheit und in der Demut und ich hoffe nicht nur Überheblichkeit über andere, sie einfach nur so abzutun, aber an manchen Stellen muss ich einfach darauf hinweisen, über bestimmte Überzeugungen und Auslegungen, denen ich meine, die Schrift jetzt nicht gibt. Und was ich einfach damit sagen will, in aller Demut, und darum, ich habe das Gefühl, gestern so mein Start war ein bisschen holprig, ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehmen konnte, aber ich habe einfach große Furcht und Zittern, weil ich weiß, gerade bei diesem Buch, es gibt viel einfachere und klarere Stellen. Es gibt Aussagen in der Schrift, die viel präziser sind, wo ich sagen kann, da gibt es keinen großen Zweifel, so ist es. Und es gibt Stellen in der Schrift, da muss man wirklich sich bemühen, um bei der Wahrheit zu bleiben. Und Offenbarung ist kein einfaches Buch. Und von daher ist es eine große Verantwortung und große Last, denn das, was ich heute weitergebe, das wird was mit euch machen, positiv wie negativ, ich weiß es nicht. Das hat aber auch Auswirkungen auf euer Leben, auf euer Denken und damit auf die Ewigkeit. So, darum sagt Jakobus, nicht viele sollen Lehrer werden, denn sie tragen ein größeres Urteil. Und versteht ihr, das ist jetzt, ich komme nicht und sage, hey, ich habe was erkannt, ich sage es euch einfach und die anderen liegen alle falsch. Im Gegenteil, das ist eine hohe Bürde, die da und Verantwortung, die damit einhergeht. Und darum habe ich mir die Zeit genommen, bevor wir jetzt in die Einzelheiten hineingehen, wenigstens ein paar Weichenstellungen, Werkzeuge euch zu geben, wo ihr sagt, lasst uns, was müssen wir beachten, damit wir nicht ganz so schief rauskommen. Und ich glaube, dass ihr das, dass ihr mit mir geht, wenn es auf Christus hinläuft, dann kann es nicht arg schief werden. So, denn das ist unser Fundament und auf das geht es zu. Und das ist also mein Anliegen. So in allem Mühen und Ringen hoffe ich sehr, dass das zum Segen wird. Also, die Offenbarung in sieben Perspektiven auf das Gleiche hinführend, auf den Sieg Jesu Christi. Und das ist schon das Erste. Diese sieben Perspektiven, die hängen miteinander zusammen und in einer Vielschichtigkeit. Und ich hoffe, wenn wir es durch die einzelnen Puzzleteile durchgehen, ich werde immer wieder darauf verweisen, vielleicht querlesen, dass ihr einfach seht, wie eng sie miteinander verbunden sind. Die sind nicht losgelöst. Was jeweils immer so ein Puzzle-Kopf hier bildet, ist es gibt nicht nur eine Verbindung. Im Prinzip sind ganz, 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 ganz viele, die dieses Buch miteinander verknüpfen. So ist es eins und nicht zu trennen. Themen, Wörter, Theologien, Systeme, die da deutlich werden, die machen das als zu einem Ganzen. Das hoffe ich, euch gleich aufzeigen zu können. Im Großen aber, und das ist, was ich gestern versucht habe, euch zu zeigen, kann man das in zwei Teile einteilen. Das Erste, es beschreibt diesen irdischen Kampf der Gemeinde. Es erklärt und zeigt den Zustand der Gemeinde. Warum geht es der Gemeinde so, wie es ihr geht? Was sind die ganzen Kämpfe und die Anfeindungen und Versuchungen? Das ist dieser irdische, für uns sichtbare Kampf, den wir sehen und den wir auch spürbar erleben. Wenn ich jetzt sage, wir, dann meine ich die Gemeinde. Und ich meine jetzt nicht nur heute, also im 21. Jahrhundert, sondern ich meine als die Gemeinde in aller Zeiten. Und ich glaube, allein wenn wir etwas Kirchengeschichte betreiben würden und etwas einen größeren Horizont bekommen, vielleicht in einer Art Erlebnispädagogik, das heißt, wenn es in irgendeiner Form möglich wäre, die einzelnen Epochen der Kirchengeschichte mal mitzuerleben, mal etwas davon zu spüren, was in den einzelnen Epochen so stattgefunden hat, dann würden wir darüber nochmal ganz anders nachdenken, wenn wir über Leiden, Versuchen und Kämpfe der Gemeinde. Ich sage so, wenn wir nur etwas spüren könnten, was es bedeutete, als Gemeinde Jesu, als Christ in der Zeit des Mittelalters zu leben, dann würden wir nochmal ganz anders dieses Buch lesen. In der Zeit der Verfolgung der ersten Christen und der römischen Regierung würden wir nochmal ganz anders das Buch lesen, weil es würde mit uns, auch mit unseren Gefühlen, mit unseren Empfindungen etwas anders machen. Oder brauchen wir gar nicht so weit zurückzugehen. Wenn wir jetzt in die Länder gehen, jetzt, in dem Menschen für den Glauben an Jesus Christus ihr Leben verlieren, und es ist nicht eine andere Zeit, sondern einfach ein anderer Ort, wenn wir das etwas miterleben würden, was sie erleben, jetzt, gerade jetzt, dann würden wir auch dieses Buch nochmal ganz anders lesen. So, weil die natürlich aus unserem Kontext, aus unserem Leiden das lesen und dann manche es natürlich wiederfinden und sagen, okay, und mit manchen Dingen gar nicht keinen Bezug bekommen, weil ich sage, weil es uns zu gut geht, weil wir diese Anfeindungen bis in den Tod gar nicht kennen. Also ganz ehrlich, ich wurde angegriffen verschiedenster Art und Weise, aber geschlagen hat mich noch keiner dafür. Bis jetzt hat sich noch keiner getraut. So, erst wahrscheinlich, wenn ich so schmächtig daherstehe, vielleicht dann. Aber so geblutet in dem Sinne, außer einmal beim Predigen habe ich mir was aufgekratzt. Und dann hat es geblutet an der Hand und dann permanent, mein Hemd bis heute hat so Blutflecken. Das war mein schlimmster Schmerz während der Predigt in Bezug aufs Bluten. Aber das Evangelium zu bezeugen bis aufs Blut, habe ich noch nicht. So, und dann erscheint mir aber mein Kampf als schwer und unertragbar zu sein. Von daher, was ich damit sage, wenn wir in gewisser Weise so die Kirchengeschichte als Gemeinde so erlebnispädagogisch mal durchmachen würden, nur von jeder Station etwas mitfühlen könnten, das würde das Verständnis unheimlich bereichern. Aber ich mache jetzt keine Kirchengeschichte mit euch, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür. Aber versteht ihr, was ich damit meine? Ja? So, das ist konkret im Leben der Gemeinde. Das ist der sichtbare Kampf, der eben anfangend von den Warnungen Jesu in den Evangelien, wo ich sage, das kommt auf euch zu, rechnet damit. Wenn es kommt, seid nicht verunsichert. Es ist etwas, was kommen wird. Paulus sagt in 1. Timotheus Kapitel, das ist Kapitel, oder 2. Timotheus. 2. Timotheus Kapitel 3 sagt er, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Alle, die in entsprechendem Willen Gottes ihr Leben daraus ausrichten, Gott zu verherrlichen durch ihr Leben, sie müssen damit rechnen, dass es Konsequenzen bringen wird. Die werden verfolgt werden, auf welche Art und Weise, aber sie werden es tun. Nur ein Gedanke, wenn du, oder ich ist mal allgemein, wenn unsere Kirche oder Gemeinde nicht verfolgt wird, dann kann es absolut Gnade Gottes sein, dass er uns bewahrt, oder dass wir für den Feind überhaupt nicht interessant sind. Denn da, wo das Wort Gottes inhaltlich das Zeugnis Jesu Christi oder zu ein Zeugnis gegeben wird und sich dazu gestellt wird, gibt es einen, der es hasst. Und er alles daran setzen wird, in verschiedensten Angriffen, um dieses Zeugnis niederzudrücken. Und diese Angriffe sind so vielschichtig. Die sind innerlich, die sind fleischlich, die sind geistig, die sind dämonisch, die sind wirtschaftlich, die sind politisch, die sind religiös. Das ist ein Bollwerk, den er aufbringt auf verschiedenen Ebenen, um dieses Zeugnis niederzuhalten. Und das ist jetzt meine persönliche Überlegung. Wenn aber, ich sage so, die Gemeinde Jesu in Deutschland, wie man sie auch nennen mag, in welche Domination man sie jetzt in Kategorien setzt, wenn sie aber das gar nicht erlebt, könnte es sein, dass es für den Feind einfach uninteressant geworden ist. Es gibt nichts zu bekämpfen. Aber dass er da gekämpft hat in Deutschland, das wissen wir, oder so viel Kirchengeschichte, wir sind in dem Reformationsjahr. Was da für Kämpfe gefochten worden sind. Ich habe das Gefühl, dass so, knapp 500 Jahre jetzt die Gemeinde an den Punkt ist, wo man eigentlich wieder für diese Dinge kämpfen muss. Das Verständnis, wofür da die Gläubigen bereit waren zu sterben, ich sage so, die Solas. Heute muss man das in den Gemeinden, die behaupten, bibeltreu zu sein, muss man darum kämpfen, was es bedeutet, allein die Schrift. Was bedeutet allein aus Glauben? Was bedeutet allein Christus? Allein aus Gnade? Wenn man dann allein aus Gnade und allein, wenn man das nur betont und aufzeigt, was es bedeutet, man denkt, warum? Die Dinge, ich habe das Gefühl, das sind das, was wir gleich sehen werden in Sendschreiben. Wir leben mittendrin und Teufel ist es gelungen, aber andersrum. Je konkreter aber die Gemeinde sich zu diesem Wort und zu diesem Zeugnis stellt, umso mehr wird sie Widerstand erleben. Aber um des schönen Scheinsfriedens oder um den Gedanken, dass wenn wir das, was uns trennt, beiseite tun und uns auf das konzentrieren, was uns eint, dann können wir viel erreichen. Dialogfähigkeit, so das ist das Schlagwort. Wir müssen einfach Dialog führen. Kein Zeugnis geben, Dialog führen. Entsteht etwas Großes, was aber Jesus sagt, oh, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Du bist weder lau noch kalt. Ich habe gegen dich. Wir werden uns das gleich anschauen, was Jesus zu den Gemeinden sagt. Warum geht es uns so gut, wie es uns geht? Wenn die Bibel sagt, alle, die Jesus Christus lieben und sein Zeugnis bewahren, sie werden konfrontiert werden mit den Angriffen. So, das ist meine erste Überlegung. Und die andere Sache ist, jeder für sich, für sein Leben prüfen muss. Wenn du in deinem Leben keine Angriffe wegen des Zeugnisses zu Jesus Christus erfährst, brech mal das runter auf dein Leben. Kann es nicht daran liegen, entweder Gott schenkt dir Gnade und bewahrt dich, oder es gibt kein Zeugnis, an dem sich andere stoßen und ärgern können. Wenn du deinen Glauben so lebst, dass die einen sagen, schön, der darf glauben, so viel er will, behalte es für dich. Ist doch wunderbar, glaub, was du willst. Solange du das privat für dich lebst, dein Glauben mir nicht aufzwingst oder dein Glauben nicht über meinen Glauben stellst, wenn du das für dich lebst. Die Postmoderne, gell? Pluralismus. Jeder darf seinen Glauben leben, aber sobald du an den Punkt kommst und sagst, das ist der einzige Weg, dann gibt es Ärger. So, warum gibt es in deinem Leben vielleicht keinen Ärger? Weil wir in der Hinsicht vielleicht bequem geworden sind, dass wir diesen Glauben, da wo wir leben, ob es unsere Familie oder unsere Verwandtschaft, unser Beruf, unsere Gesellschaft, wo wir uns nicht positionieren, wo wir sagen, bloß nicht anstoßen, bloß kein Stein des Anstoßes werden. Solange wir das so leben, ich glaube, aber ich bekenne nicht, ich bin dieses Licht, das zünde ich nicht an. Dann kannst du leben, du kannst deinen Glauben leben und die lassen dich in Ruhe. Also das ist jetzt nicht nur in Bezug auf die Gemeinde, sondern das können wir auf mein persönlichen Glaubensleben runterbrechen. Und ich habe dieses Zeugnis, ich gebe das Zeugnis, je konkreter ich darüber rede und dieses Zeugnis gebe, umso mehr Angriffe erfahre ich. Und zwar jetzt nicht nur von der Welt, darf ich so sagen, auch von der Welt, die in der Gemeinde ist. Weil die Welt hasst es. Das ist ihr zuwider. Es tut Not und es tut gut, da hineinzuschauen und das aus so einer Perspektive zu sehen, wie Jesus an uns gibt. So, jetzt. Dieser Bereich, der zweite, zeigt die Motivation, es zeigt, wer hinter diesen Angriffen steckt. Es zeigt den, der diesen Hass hat. Und es zeigt uns, auf welche Art und Weise, welche Systeme er mobilisiert, um diesen sichtbaren irdischen Kampf gegen die Gemeinde zu führen. Was steckt dahinter? Und wenn wir einen Kampf kämpfen, müssen wir den Feind kennen. Paulus sagt, wir wissen, wer dahinter steckt. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir wissen, in welcher Art und Weise der Teufel die Gemeinde versucht. Wir verstehen das Prinzip. Wir kennen die Mechanismen. Und wenn wir sie kennen, wissen wir, wie wir dann kämpfen müssen, worauf wir achten. Wenn einer den Feind nicht kennt, läuft ins offene Messer. Und vielleicht, und das ist mein Eindruck, man hat vielleicht einen Aspekt und man hebt das Schild dahin und merkt nicht, dass da auch was kommt und da auch was kommt und da auch was kommt. Und schützt sich in einem Bereich, läuft aber in Gefahr, in anderen Bereichen. Um ein Beispiel zu geben, ich komme aus einem russlandsdeutschen Hintergrund. Die Gemeinden verfolgt unter dem Kommunismus, hinter der Verfolgung gewachsen. Aber durch die Abgrenzung gegenüber diesem System haben sie viele Dinge nicht getan, um zu zeigen, hey, wir sind nicht wie die Welt. Wir sind Christen. Wir folgen Jesus. Zum Beispiel, Alkohol war tabu, weil das Volk ein versoffenes Volk ist. So tut es mir leid. Ich bin so aufgewachsen, ich gehe zur Schule und es ging kaum kein Tag, wo ich irgendeinen Mann im Graben besoffen liegen sah. Das ist meine Kindheit. Eigentlich ein intelligentes Volk, aber ein versoffenes Volk. Ein atheistisches Volk. Und die Gemeinde hat sich da in Bezug darauf sehr positioniert und sich abgegrenzt. Da gab ein Umdenken und Gott segnete das. Dann kamen diese Gemeinden durch den Mauerfall und durch die Öffnung nach Deutschland, ein großer Teil. Und was glaubt ihr, wie sie hier gelebt haben? Sie haben gesagt, der Feind ist immer noch der gleiche, in dem Sinne, er greift immer sie noch gleich an. Und jeder, der nur einen Schluck, ein Riesling oder sich genehmigte oder ein Weizen oder so, boah, ein Sünder. Da war man ganz empfindlich, nur wehe, da raucht einer, ein Sünder. Man hat sich damit davon hier den Kampf gekämpft und gesagt, das ist der Feind. Aber der Feind, der kämpfte mit ganz anderen Mitteln. Auf einmal waren die Türen offen, sie konnten Häuser bauen, Kredite aufnehmen, tolle Autos kaufen, alles Mögliche. Und ohne zu merken, Habgier, Wohlstand. Auf der anderen Seite super konservativ, in Kleinigkeiten positioniert. Und wie viele sind gefallen in Unmoral, in Habsucht? Ehen gehen zugrunde, Ehebruch. Wie viele Ehen zerstört? An nach außen, schön fromm. Die Ehen brechen zugrunde. Sie leben für jetzt und hier, für ein schönes Haus, für ein... Man merkt nicht, dass der Feind ganz anders ist. Wir müssen das kennen. Und hier werden uns die Prinzipien vorgestellt. Ich werde sie euch zeigen. Wir müssen den Feind kennen. Die geistigen Mächte, die dahinter wirken, wir müssen sie kennen. Damit wir diesen Kampf kämpfen, diese Waffenrüstung Gottes, wo Paulus sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Der Kampf ist groß und ihr braucht alles. Es reicht, ein Schild reicht nicht. Ihr braucht einen Helm und Gürtel und Schuhe und Schwert. Ihr braucht weit mehr, um diesen an dem bösen Tag zu widerstehen. Braucht mehr, als nur zu sagen, hey, Alkohol ist böse. Ja, alles. Da hat man es nicht verstanden. Abgesehen davon, ich vermute, viele von uns, ja, schade, gell? So unser Riesling oder unser Weizen, Feierabendweizen. Oh Mann. In meinen Gemeinden dürfte ich so nicht reden, versteht ihr? Da wäre ich schon von der Kanzel verbannt worden. Nee, nicht nur. Orthodox, und das ist jetzt, wenn du schon das sagst, finde ich gut. Orthodox bedeutet ja eigentlich strenggläubig. Orthodox heißt rechtgläubig. Eigentlich das bedeutet. Das heißt, man pocht auf eine Rechtgläubigkeit, da steht und so ist und nicht anders. Das ist viel zu kurz. Ja, ich sage so, jede Rechtgläubigkeit ohne Christus ist Religion. Ja, und deswegen sage ich, die größten Feinde des Evangeliums, das sind Religionen. Weil sie geben etwas vor zu sein, was so aus ist wie Glaube, es aber nicht ist. Und viele dadurch verführt werden, weil sie denken, sie glauben und gehen verloren in der Täuschung. Das ist das Gefährliche. Das ist das Gefährliche. Sie denken, sie haben es und sie haben es nicht. Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Ich kenne euch nicht. Ja, wie kann das sein? Wir haben doch in deinem Namen so viel getan. Das war nicht in meinem Namen. Wie nicht in deinem Namen? Bis dahin Wunderwerke, Austreiben von Dämonen. Wo man sagt, ja, also wenn das nicht von deinem Namen ist. Nee, ich kenne euch nicht. Aber so, irdischer Kampf, geistlicher Kampf. Also sichtbarer Kampf, unsichtbarer Kampf. Vielleicht ist das besser einzuteilen. Und letztendlich, und in diesem Teil, oder in dem ersten Teil, finden wir die 7 Siegel und die 7 Posaune. Was wir hier haben, Posaunen und 7 Siegel, da geht es um Läuterung und Warnung. Passt auf. Passt auf, die Gemeinde, passt auf. Welt, passt auf. Passt auf all die, die Gott nicht fürchtet. Passt auf, es gibt Warnung. Am Ende davon heißt es, und sie taten nicht Buße. Die haben alle Warnungen in den Wind geschlagen. Wir werden uns diese Warnungen anschauen. Welche Warnung gibt es? Oh Freunde, wenn wir allein diese Perspektive haben, wenn wir die Offenbarung komplett anders lesen, wir werden sie nicht so lesen als etwas Mystisches, was in der Zukunft noch passiert, was noch Katastrophen und dann was weiß ich, was man für Bilder hat, sondern, oder etwas, was der Teufel tut und die Welt, die Böse und all das tut, sondern wir werden etwas sehen, was Gott tut. Denn alles, sowohl Siegel, Posaunen und Zornesschalen, wisst ihr, von wem das kommt? Von Gott, von Christus. Wir werden es sehen. Es ist nicht etwas, was der Teufel tut. Es ist etwas, was Christus tut. Allein das ist eine neue Perspektive. Und nur so viel. Und auch unser Trost. Dann, wenn er es tut, oh, dann ist das nicht außer Kontrolle. Sondern es hat einen Sinn. Aber wie kann Christus sowas tun, gell? Wie kann er diese apokalyptischen Reiter, wie kann das von Christus kommen? Wie können die Posaunen mit allen den Gerichts... Wie kann das von Christus kommen? Nee, es ist doch Liebe. Er tut doch keinem etwas zu Leide. Wie können die Zornesschalen von ihm kommen? Das ist die Botschaft der Offenbarung. Warum geschieht, was da geschieht? Hier geht es darum, die Gemeinde zu warnen, die Gemeinde zu läutern. Das hat was mit den Siegelgerichten zu tun. Sie auszurichten und zu sagen, fast in jedem der 7 Schreiben kommt ein Aufruf. Tu Buße. Denk um. Kehr zurück zu dem, um was es eigentlich geht. Tu Buße. Das sind die 7 Siegelgerichte. Die Posaunengerichte. Da sagt Gott der Welt, tut Buße. Tut Buße. Am Ende heißt es, und sie taten nicht Buße, sondern blieben in all diesen Dingen. Und dann kommt ein Cut. Und dann wird uns in dem zweiten Teil gezeigt, wie Gott all das richten wird. Und das sind die Zornesschalen. Das ist der zweite Teil. Bevor aber die Zornesschalen und der Umfang und der Ausmaß des ganzen Gerichtes über diese Welt gezeigt wird, wird uns noch mal kurz vorgestellt, wer steckt dahinter, was wird eigentlich gerichtet. Und dann werden uns diese finsteren, mächtigen Gewalten vorgestellt, die gerichtet werden. Und nachdem wir einzelne sie kennengelernt haben und verstanden haben, wird uns die ganze Tragweite des Gerichts vor Augen geführt und der Sieg darin. Und das ist das, den Sieg darin zu sehen. Gott wird alles vernichten, was sich gegen ihn und seine Gemeinde gestellt hat. Er wird es vernichten. Allein das hier ist schon Evangelium. Allein das müsste reichen, um zu sagen, boah, dann wird es gut werden. Dann wird es gut werden. So, das ist der zweite Teil. Jetzt habe ich versprochen, gehen wir los, halbe Stunde wieder rum. Jetzt geht's los. Offenbarung 1. Wir kommen zu dem ersten Puzzleteil. Jetzt. 18.02.10.35 Uhr. Wir kommen zum ersten Puzzleteil. Der erste Puzzleteil, also das erste. Schwierig. Also dieses da. Umfasst die ersten 3 Kapitel. Sie bilden eine Einheit in sich. Sie bilden in dieser Weise eine Einheit in sich, dass sie zuerst den Messias vorstellen, den Menschensohn vorstellen, Christus vorstellen, dann, das ist Kapitel 1, das gucken wir uns dann auch gleich an, und dann im zweiten Teil die Gemeinde uns vorstellen. Und eigentlich, das ist das Herrliche. Das bildet so die Grundlage. Das erste Puzzleteil, also die ersten 3 Kapitel, die sind so, sozusagen das Fundament. Aus dem alles ergibt sich, was dann kommt. Ich möchte das nochmal betonen. Nicht wenige behaupten, dass, wenn überhaupt, dann nur die ersten 3 Kapitel für die Gemeinde sind. Ich habe ein Buch von einem Lehrer, den ich wirklich schätze. Ich habe und lerne viel von dem, wirklich. Ich will das würdigen, bevor ich etwas kritisiere. Das ist nämlich, wie Jesus in den Sendschreiben das genauso macht. Ich kenne deine Werke, aber ich habe gegen dich. So, und es gibt einen, ich kenne seine Werke, der ist weise, ein begnadeter Lehrer, lerne viel. In Bezug auf die Auslegung der Offenbarung lerne ich auch viel, ich lese auch. Aber es gibt so Punkte, da kann ich einfach nicht mit und da habe ich etwas gegen ihn. Und zwar folgendes. Er schreibt, dass die ersten 3 Kapitel für uns gelten und ab Kapitel 4 die Gemeinde in der Offenbarung nicht mehr auftaucht. Kapitel 4 bis 19 taucht die Gemeinde nicht mehr auf. So gilt es nicht mehr uns, sondern in dem Kontext gilt es Israel und den Menschen der Nationen, die in der Trübsalzeit dann zum Glauben kommen. Also hat mit dir und mit mir nichts zu tun. Das kann nicht sein. Aus mehreren Gründen kann es nicht sein. Was übersehen wird, dass die ersten 3 Kapitel die Grundlage oder das Fundament für das bilden, was alles danach kommt. Hier wird uns etwas gezeigt, etwas vorgestellt. Die Gemeinde in ihrem Leiden, in ihrem Kampf, in ihren Versuchungen und in ihrer Läuterung. Und das hat Auswirkungen. Die Situation der Gemeinde löst die Siegel aus. Die Siegel der Gemeinde löst die Posaunen aus. Und die Posaunen lösen die Zornesschalen aus. Das ist eine Folge dessen. Das, was wir über die Gemeinde gleich sehen, hat das zur Folge, was dann in Kapitel 4 bis 19, oder ich sage bis 20, nicht bis 9, bis 20, beschrieben wird. Das ist die Folge. Der Zustand der Gemeinde ist die Grundlage, warum es Siegelgerichte gibt, warum es Posaunengerichte gibt und warum die Zornesschalen gibt. Das ist miteinander verknüpft. Im Einzelnen kann man das sehen. Ich stehe jetzt in der Gefahr, so ins Einzelne zu gehen, dass wir bei dem ersten Puzzleteil bleiben. Von daher, ich werde mich bemühen, euch genug Informationen zu geben, dass wir die Querverbindungen sehen, die Dinge entdecken, aber verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht ins jedes Detail hineingehe und manches vielleicht, wo du denkst, aber das interessiert mich jetzt, die Feinheiten, sondern mir geht es so, lass uns, soweit es geht, das Ganze vor Augen haben, jetzt dieses Puzzle, sag mir, hilft mir, dieses oder dieser, oder dieses Puzzleteil, okay. Ja, also, wir können also das ein Teil ist in Kapitel 1, der Menschensohn, Kapitel 2 und 3, die Gemeinde. So, das beinhaltet. Die Hauptbotschaft und die Hauptintention ist, Jesus ist in der Mitte der Gemeinde. Hier ebenfalls. Es läuft alles auf Christus hin. Und das Erste, was uns deutlich gemacht wird, der Menschensohn, warum er so heißt und so, das müssen wir uns anschauen. Dieser Menschensohn ist in der Mitte der Gemeinde. Es geht bei der ganzen Gemeindegeschichte um ihn. Alles, was mit der Gemeinde geschieht, hat was mit ihm zu tun. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Das, was mit mir geschieht, haben sie auf mich gehört, werden sie auch auf euch hören. Ich bin die Ursache von allem. So, was mit euch geschieht, hat was mit mir zu tun. So, das ist eine ganz wesentliche Botschaft des ersten Teiles hier. Jesus ist in der Mitte der Gemeinde. Also, ganz grob. Jetzt gehen wir ein bisschen hinein. Die ersten drei Verse bilden sozusagen einen Prolog, so ein Einstieg. Und sie wiederum verbinden die ganze Offenbarung, also den Anfang mit dem Ende. Ich lese es erstmal, dann gehen wir kurz durch. Also Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben steht, ist, denn die Zeit ist nahe. Also glückselig ihr alle, wenn ihr gerade das gelesen und gehört habt. Aber wenn ihr was hier gehört und gelesen habt, wenn ihr es dann auch bewahrt. Ich möchte, bevor, ein Gedanke. Was ist der Unterschied, oder was ist die, was, was bedeutet bewahren? Herz ist gut. Aufnehmen. Festhalten. Bewahren ist beschützen. Was kann ich festhalten und beschützen? Ich habe eine Frage, also etwas, und dann müsst ihr das jetzt erraten, das ist ein bisschen fies. Nur etwas, was ich weiß und habe. Tut ist gut, aber es ist noch ein bisschen, das präzisiert das noch nicht gut genug. Glücklich ist der, zu beneiden ist der, freuen sich darf der, gerettet wird der, der es hört, der es liest und es tut, können wir ja so. Ist erstmal nicht falsch. Nur der Punkt ist, man könnte zu dem Eindruck kommen, ja, da muss ich etwas tun. Und wenn ich dann tue, dann werde ich gerettet werden. Und ohne zu merken, rutschen wir in eine gewisse Selbstgerechtigkeit hinein. Wenn ich bewahre, wenn ich Dinge tue, dann werde ich am Ende auch siegen. Und ohne zu merken, rutschen wir in eine Religion hinein der Selbsterlösung. Wichtig, bewahren tut man das, was man geschenkt bekommen hat. Und jetzt wird uns gleich vorgestellt, was wir gekriegt haben. Wir müssen nichts gewinnen. Wir müssen nichts erarbeiten. Wir müssen kein Feld erkämpfen. Wir müssen das Feld behalten. Richtig, richtig. Genau. So, und darin und jetzt. Aber die Liebe, die baut auf. Welche Liebe? Da muss ich halt viel lieben. Jetzt geht es darum, die Liebe Gottes in seinem Sohn zu uns. Dieses Verständnis, was Gott uns in seinem Sohn gegeben hat, darin zu bleiben, zu bewahren, das ist die Hauptwort, das ist das Evangelium. Und merkt ihr vielleicht jetzt schon, wenn wir das hier nicht gleich verstanden haben, dann kommen wir in einen Leistungsdruck, dann sehen wir, welche Feinde kommen, welche Angriffe, und dann denken, was müssen wir alles leisten, um durchzuhalten? Mann! Und ohne zu merken, werden wir wieder den Fokus auf uns, auf unsere Kraft und auf unser Vermögen legen. Und irgendwann mal werden wir zusammenbrechen und sagen, ich schaffe es nicht. Der Blick ist, und das ist das Erste, oder das, was jetzt geschieht, ab Vers 9, wir lesen es noch nicht, ich sage nur, wird uns, bevor uns das Leiden und der Kampf der Gemeinde vorgestellt wird, wird uns Christus vor Augen gemalt. Und das zieht sich durch die Offenbarung durch. Zuerst immer die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Christi. Wenn man das gesehen hat, dann kann man hingehen und sagen, okay, und dann mein Leben, mein Kampf. Das muss man immer in dem Licht dessen, der allmächtig ist, sehen. Sonst wird man verzweifeln. Werdet stark in der Macht eurer Stärke und widersteht dem Teufel. Werdet stark in der Macht seine Stärke, diese Stärke und diese Macht gilt zu erkennen. Habe ich sie erkannt, dann kann ich den Kampf kämpfen. Habe ich sie nicht erkannt, werde ich untergehen, weil ich werde versuchen, in der Kraft und der Macht meiner Stärke zu widerstehen. Und ich werde bitterlich fallen. Das eine ist, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Das andere ist, schau mal, was Christus getan hat. Bleib in ihm. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Was bedeutet in ihm bleiben? Bewahre das, was er getan und gesagt hat. Behalte das die gute Nachricht. Verliere sie nicht. Immer wieder unterwegs reinschauen. Oh, hab ich's noch. Er ist noch da. Oh, er ist noch da. Und es tut Not, dass wir von Zeit zu Zeit, ich sag so, uns selbst reflektieren, unseren Glauben zu reflektieren. Wie Paulus sagt, prüft, ob ihr noch im Glauben seid. Das heißt, bist du noch in dem Evangelium? Bist du noch bei Christus? Behältst du noch das oder hast du es schon längst wieder aufgegeben? Ohne zu merken, rotierst du wieder um dich und deine Kraft. So ist es. Und ein Kind weiß, oder andersrum, wenn aber ein Kind sagt, aber mein Papa kann nichts, mein Papa hat nichts, brauche ich ja nicht bitten. Wenn ich immer komme, sagt er, ich habe nichts, bin selber pleite. Wenn mein Papa mich nie aufgefangen hat, dann wird das Kind auch nicht springen. Wenn er den Vater so erlebt, in der Liebe, in der Fürsorge, in der Pflege, dass dieses Erkennen der Liebe Gottes in Christus zu uns, das ist, was uns Vertrauen gibt, zu sagen, okay, wenn er mich da, dann da auch. Diesen Blick, und das finden wir übrigens überall. Uns wird vorgestellt, der Mächtige, der Allmächtige. Dann wird uns gezeigt, mit was haben wir für Kämpfe zu kämpfen. Und dann wird uns diese herrliche Verheißung, weißt du was, aber es kommt ein Sieg. Du kannst dir sicher sein, weißt du warum? Weil, dann wird nach diesem Kampf immer diese Verheißung des Sieges vor Augen gestellt. Immer dieser Blick nach vorne. Weißt du, was kommt? Ich habe euch das letzte Mal versucht zu zeigen, dass die Offenbarung eigentlich 7-mal zum Ende kommt. Das heißt, immer an diesen Schnittstellen haben wir Hinweise auf ein Ende. Könnt ihr euch noch erinnern? Das heißt, 1, 2, 3, 7. Wir haben immer so ein Ende. Wenn wir in Offenbarung 1 bis 3 anschauen, haben wir drin ein 7-faches Ende. Das heißt, nach jedem Sendschreiben haben wir in gewisser Weise auch ein Ende. Und dann 7x7, wisst ihr, was das ist? Das Jubeljahr. Das ist die eigentliche Ruhe Gottes. Das ist der wahre Schabbat. So, die Gemeinde wird wirklich ihre Ruhe erleben. Und das, was sie zu Unruhe treibt, was sie unruhig macht, wird weg. Und dann, und mit welchen Bildern wird das beschrieben? Kein Tränen, kein Leid, kein Geschrei, kein Tod. All das, was uns so plagt, es wird weg, damit wir endlich zur Ruhe kommen. So, hier gibt es ein siebenfaches Ende in der Offenbarung. Wie viele Engel gibt es immer wieder? Sieben. Posaunen, sieben Zorneschall. Wie viele Engel gibt es in der Offenbarung 1 bis 3? Sieben. An wen richtet sich zuerst, an wen richten sich die Sendschreiben? Es beginnt immer, den Engel der Gemeinde schreibe. Wie viele Gemeinden gibt es? Sieben. Wie viele Engel kriegen also eine Botschaft? Ein Gedanke, nur nebenbei. Ich sage es jetzt nicht, dass ich es nachher vergesse. Die Sendschreiben richten sich in erster Linie an wen? Dem Engel der Gemeinde schreibe. An die Engel. In zweiter Linie, schaut mal, neues Beispiel, Kapitel 2, Vers 1. Neues Beispiel, wir kommen zurück. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Und dann dem Engel der Gemeinde. Darf ich so sagen? Es gibt Engel. Nochmal, wer bläst die Posaunen? Engel. Manche glauben, dass diese Engel zum Beispiel die Ältesten der Gemeinde sind, weil man dieses Wort mit Bote übersetzen kann. Das sind die Ältesten, die Vorsteher der Gemeinde. Es gibt zwei Ausrichtungen. Sagt den Engel, beschreibt den Engel den Zustand, damit sie wissen, was sie für diese Gemeinde, an welchem Werk sie mitarbeiten. Denn das, was die Engel da jetzt kennenlernen, hat Auswirkungen auf das, was sie nachher tun, nämlich die Posaunenblasen und die Zornschallen ausgießen. Das, was ich damit sagen will, der Zustand der Gemeinde hat Auswirkungen, der sichtbare, irdische Zustand der Gemeinde hat Auswirkungen auf die Himmelswelt. In Epheser Kapitel 3 heißt es, dass Gott seine mannigfaltige Weisheit, was wir beschlossen haben, durch die Gemeinde der Engelswelt bekannt zu machen, was seine Größe, was seine Kraft. Wenn wir glauben, dass das, was wir leben und glauben, sich nur auf die sichtbare Welt bezieht und Auswirkungen davon, dann ist es viel zu kurz. Es hat Auswirkungen für die Himmelswelt, für diese geistige Welt. Da findet ein Kampf statt. So, wir kämpfen hier, die Engel kämpfen. Wenn wir Kapitel 12 kommen, heißt es, und es stand ein Kampf im Himmel. Engel, der Michael mit seinen Engeln gegen den Teufel und seine Engel. Und die bekamen nicht die Oberhand und wurden hinausgeschmissen. Kapitel 20, genau das Gleiche. Das heißt, in der Himmelswelt, der Kampf für die Gemeinde wird in der Himmelswelt gekämpft. Wenn man das, Hebräer Kapitel 1 sagt, dass Gott die Engel, die um der Auserwählten willen, um der Kinder Gottes willen, dass sie da sind, damit wir das Ziel erreichen. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Engel ihr schon begegnet seid. Und vielleicht manche sogar beherbergt habt, ohne es zu wissen. Oh. Wir in unserem aufgeklärten Europa, der westlichen Welt, obwohl wir an geistliche Dinge glauben, blenden wir andere geistliche Dinge komplett aus, weil es uns abergläubisch schier vorkommt. Aber wie viel die Engel eine Rolle spielen in der Schrift. Wer hat der Maria gesagt, dass sie Jesus zur Welt bringen wird? Ja, was war das? Irgendwas war ein Engel. Wer hat dem Josef gesagt, er soll aufstehen und gehen nach Ägypten? Wer war das? Ein Engel. Schaut mal die Evangelien, wie die Engel für Diener der Gemeinde und des Christus waren. Apostelgeschichte, nochmal als Erinnerung. Wer holt den Petrus aus dem Gefängnis? Ein Engel. Wer sagt dem Paulus immer wieder etwas? Ein Engel. Dienstbare Geister in der Himmelswelt wird etwas erkämpft. Wenn ihr in das Buch Daniel hineinkommt, Daniel betet Und dann kommt ein Engel und sagt, weißt du was, tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät komme, aber es gab einen anderen Engel, der wollte nicht, dass ich zu dir komme. Dann kam Michael und hat mir geholfen, hat ihn dann jetzt beschäftigt, da konnte ich, war ich entbehrlich. Ja. Da findet ein geistlicher Kampf statt. Das in anderen Ländern da viel bewusster erlebt und wahrgenommen wird, dass dieses Zeugnis haben wir. Da, wo das Evangelium in Länder hineinkommt, wo diese Macht in dieser Weise spürbar ist. Übrigens, da geschehen auch in einer Art und Weise Bestätigung des Evangeliums. In unserer Welt funktioniert das etwas anders. Wisst ihr, was wir da haben? Wir haben Materialismus. Nur als Beispiel. Nicht weniger gefährlich. Nicht weniger gefährlich. Aber so, die Botschaft geht an die Engel. Das hat Auswirkungen, das, was später, wenn es darum heißt, was die Engel tun. Das geht aus dem hervor, was der Zustand der Gemeinde ist. Die Engel wissen, okay, Ephesus geht so, ich muss aktiv werden. Smyrna geht so, ich muss aktiv werden. Das löst das Handeln in der geistlichen Welt in Bezug auf die Gemeinde aus. Aber die Botschaft geht auch an die Gemeinde. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden. Ja, aber warum das doch an Ephesus geschrieben? Das heißt, was der Geist der Gemeinde sagt, richtig? Das, was hier gesagt wird, ist nicht nur für Ephesus gedacht. Es ist für alle sieben Gemeinden gedacht. Es ist nicht nur eine spezielle Botschaft, wo man sagt, das ist nur das Problem Ephesus. Nein, 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 es ist nicht nur das Problem Ephesus. Das betrifft die ganze Gemeinde. An diesem Punkt will ich kurz schon mal etwas wieder erwähnen. Wiederum, ich würde mir wünschen, es gäbe nicht solche Positionen, dann müsste ich nicht immer mit Negativen anfangen. Aber es gibt wirklich Positionen, die sagen, die sieben Sendschreiben beschreiben den Fortlauf der Kirchengeschichte. Hast du schon vielleicht gehört? Und wir leben heute in Laodicea. Das ist die letzte Gemeinde. Das kann nicht stimmen. Zuerst mal, weil diese Gemeinden es wirklich existiert haben. Es gab wirklich eine Gemeinde Laodicea. Und sie gab es vor 2000 Jahren. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, zu allen Zeiten gab es Gemeinden, die lau waren. Als ob nun wir in einer Zeit leben, wo so eine Lauheit steht. Das stimmt nicht. Nochmal, geht man mal in die Zeit des Mittelalters. Oder davor, oder danach. In der Reformation, Aufbruch. Glaubt ihr, danach gab es keine Lauheit? In der reformierten Kirche? Zu behaupten, es betrifft nur eine Heilsepoche, das ist Dispensationalismus. Ich bin kein Freund davon. Mittlerweile, glaube ich, wisst ihr das. Hier steht, das, was zum Beispiel an die Epheser gilt, gilt auch Smyrna, gilt auch Pergamon, auch Laodicea. Warum? Weil diese Kämpfe werden überall gekämpft, aber anhand dieser Gemeinde wird etwas deutlich gemacht. Das gilt aber nicht nur für die sieben Gemeinden. Das gilt für alle Gemeinden. Auch heute. An wen ist der erste Korintherbrief geschrieben? An die Korinther. Keine große Überraschung. Ja, dann gilt das ja uns ja nicht, gell? Gilt nur den Korinthern. An wem ist der Römerbrief geschrieben? An die Römer. Galaterbrief. Bei den anderen Briefen wird es dann, okay, wohl keiner interessant. Ja, das ist dann auch für uns geschrieben. Nein. Es gibt ein Erstadressat und das gibt natürlich in gewisser Weise auch einen Kontext. Aber es ist geschrieben, Paulus sagt, dass die Bibel sagt, es ist geschrieben für euch, für dich und für mich heute genauso wie für die Laodicea oder Ephesus-Gemeinde damals. Es hat die gleiche Botschaft, die gleiche Kraft. Sie mussten die gleiche Kämpfe kämpfen, wie auch wir in dieser Zeit die gleiche Kämpfe kämpfen. Das bedeutet nicht, dass wir alle gleiche Kämpfe in Deutschland kämpfen müssen, aber die Gemeinde Jesu muss im 21. Jahrhundert all das kämpfen. Es gibt Orte, da werden sie verfolgt, es gibt Orte, da sind sie lau, es gibt Orte, da sind sie so und so und so. Es gibt Gemeinden. In einer Gemeinde gibt es welche, die lau sind, es gibt welche, die falsche Lehre haben, es gibt welche, die Unzucht treiben, es gibt welche, die Christus aus dem Zentrum verloren haben. In einer Gemeinde gibt es Personen, die all das beschreiben. Wenn wir das verstehen, dann wird dieses Buch heute für mich aktuell und wird das hervorbringen, wozu es gedacht worden ist, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung in der Gerechtigkeit Gottes. Gefährlich ist es, es in die Zukunft zu schieben und sagen, das gilt uns nicht. Wirklich, das ist, ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Das ist für mich ein, das ist für mich Verführung. Und das sehr fromm verpackt. Also, das war glückselig, wenn du es hörst und liest. Und das, was da jetzt beschrieben wird, was du da entdeckst, bewahrst. Wenn du an dem festhältst und nicht loslässt. Wenn du diese Wahrheiten für dich in Anspruch nimmst und sagst, die lasse ich nicht los, wenn es sogar mein Leben kosten sollte. Und wenn ich meine Leben kosten sollte, dann bedeutet es nicht zwangsläufig, dafür zu sterben. Wenn du sagst, diese Wahrheit ist mir so wichtig, dass dadurch ich mir nicht mehr so wichtig vorkomme. Wenn du bereit bist, dich selbst zu kreuzigen, das heißt, deine Wünsche und dein Verständnis und deine Empfindungen aufgrund dieser Wahrheit zu töten, aufzugeben, weil ich sage, das ist mir weit wichtiger. Wer sein Leben hier gewinnen wird, wird es verlieren. Aber wer um meines Willen, wer diese Wahrheit erkannt hat, bereit ist, dieses Leben zu verlieren, wird es gewinnen. Das ist der Gedanke dahinter. Die Wahrheit behalten, selbst wenn es dich dazu bringt, dich selbst zu verleugnen, dich selbst zu kreuzigen. Und wenn es sogar bis in den leiblichen Tod gehen muss. So, bewahrt das, was hier gesagt wird. Nicht erkämpft euch. Habe ich euch da, wenn ich diese Wichtigkeit, Freunde, bewahren. Wenn ich aber nicht weiß, was, wie kann ich das dann bewahren? Wenn ich nicht weiß, was ich zu bewahren habe. Das Buch ist nicht geschrieben, um zu sagen, was du dir erkämpfen musst. Das Buch ist geschrieben, damit du weißt, was du bewahren musst. Das ist, allein das ist schon hoffentlich motivierend und eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Also Prolog, ersten drei Verse, erstmal beten den Prolog an. Darf ich euch ganz kurz diesen Prolog nur vorstellen? Nicht zu tief, aber ein paar Gedanken. Wir finden hier den Inhalt der Offenbarung. Wir finden die Art und Weise, wie die Offenbarung den Weg zu dir und zu mir findet. Den Weg zu der Gemeinde. Das sehen wir hier auch gleich. Ich zeige es euch ganz kurz. Wir finden dann nicht nur, wie sie den Weg zu uns findet, sondern was ist das Wesen dieser Offenbarung? Wie wird das offenbart? Ich zeige es euch auch gleich. Dann haben wir etwas über den Zeitpunkt. Wann wird etwas offenbart? Und letztendlich auch die Seligpreise. Das ist der Nutzen von all dem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Punkte, 5 Predigten eigentlich. kurz ein Einblick. Erstens Inhalt. Offenbarung Jesu Christi. Es ist etwas, was Jesus Christus offenbart, das ist das eine, aber es ist auch, er ist selbst der Inhalt dieser Offenbarung. Darüber sprach ich mit euch schon so ziemlich am Anfang. Aber ich möchte euch kurz auf etwas hinweisen. Schaut mal Vers 2. Oder ich lese nochmal Vers 1 nochmal zu Ende. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Und indem er sie, seinen Engel sandte, hat er sie seinen Knecht Johannes kundgetan. Jetzt Vers 2. Der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Was ist die Offenbarung? Es ist das Zeugnis von Jesus Christus. Und wo finden wir das? Was ist es noch? Es ist das Wort Gottes. Darf ich so sagen? Das ist das Wort Gottes. Und was ist die Botschaft dieses Wortes Gottes? Das ist der Inhalt. Das Zeugnis von Jesus Christus. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Ihr denkt, ihr kriegt es raus, wie man das überwinden kann und in das ewige Leben hineinkommen kann. Aber sie sind es, die von mir zeugen. Das ist ein Zeuge. Die Bibel, das Wort Gottes, ist ein Zeuge von Jesus Christus. Das ist der Inhalt. Wenn wir die Bibel nochmal lesen und nicht das Zeugnis Jesu Christi finden, haben wir sie A, nicht verstanden. B, können wir aber auch kein Zeugnis geben. Und man kann über die Bibel alles Mögliche sagen. Man kann dieses Buch für alles Mögliche gebrauchen. Und manchmal tut man das auch, ohne ein einziges Mal von Christus geredet zu haben. Ich kenne das. Man kann alles Mögliche darin finden und vor allem in diesem Buch der Offenbarung. Die Neugier kann uns auf Schauplätze führen. Dann werden wir uns mit der modernsten Chip-Technik auseinandersetzen. Und wie die bargeldlose Zahlungssysteme funktionieren und wie das alles, wir können das alles darin finden dann. Und keinen einzigen Gedanken darauf verwenden, was hat das eigentlich mit Christus, mit dem Zeugnis von Jesus zu tun? Nichts. Das ist nicht das Buch. Offenbarung Jesu Christi. Es ist das Wort Gottes. Und dieses Wort ist das Zeugnis von Jesus Christus. Das ist Inhalt. Ich habe das Gefühl, ich muss euch da nicht noch mehr davon überzeugen. Wunderbar, ich gehe weiter. Zweitens, schaut euch den Weg, wie das offenbart wird. Den Weg der Offenbarung. Es gibt eine Reihenfolge, die nicht unwichtig ist. Die finden wir auch Hinweise innerhalb des Buches selbst. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Also Jesus Christus offenbart etwas. Von wem hat Jesus die Offenbarung? Schaut mal. Die Gott ihm gab. Wem ihm? Zuerst mal dem Christus. Gott, der Schöpfer, gibt seinem Sohn weiter diese Offenbarung, die Enthüllung. Er wiederum gibt es an wen weiter? Nein, nicht an Johannes. Einem Engel. Schaut mal, sobald geschehen, und sandt, indem er sie durch seinen Engel sandte. Also die Reihenfolge ist, Gott gibt seinem Sohn, der Sohn gibt es dem Engel. Darum vorhin Betonung, die spielen eine wichtige Rolle in der Übermittlung. Gibt es dem Engel. Und wer gibt es denn Johannes? Der Engel. Der Engel gibt es Johannes. Und Johannes gibt es wem? Uns. Schaut mal, lesen nochmal Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Gott gibt Jesus Christus. Um seinen Knechten zu zeigen, also letztendlich, wer sind die Empfänger? Ja, wir. Aber der Weg, bis es zu dir und zu mir kommt, ist, indem er seinen Engel sandte, durch seinen Engel sandte, hat er es dem Knecht Johannes. Seht ihr das? Okay. Wichtig ist, der Begriff Knecht, merkt euch das hier bitte. Ich habe das mir angemalt, weil in den Abschnitten, nochmal, die gewisse Brüder behaupten oder Lehrer, die Gemeinde taucht hier nicht auf. Aber wisst ihr, wie oft die Knechte auftauchen? Auf der Begriff Knechte, an wen es gerichtet ist, taucht es immer wieder auf. Die Botschaft ist für die Knechte. Wer sind diese Knechte? Die ganze Frage von 144.000. Warte, bis du die Welt vernichtest. Bis meine Knechte an ihren Stirn versiegelt sind. Allein das müsste schon reichen, um zu begreifen, dass es keine buchstäblichen 144.000 sein können. Denn dann ist die Gemeinde recht klein. Wir werden dazu kommen. Die ersten Fragezeichen kommen schon. Sehr gut. Also Knechte. Darf ich euch ein, zwei Beispiele zeigen, wie diese Reihenfolge oder das, was da Kapitel 5, Vers 1. Und ich sah, kurz, Kapitel 5, Vers 1, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, wir werden feststellen, wer das ist, das ist der Schöpfergott, der auf dem Thron saß, der ein Buch innen von der Rückseite beschrieben hatte, mit 7 Siegeln versiegelt. So, der Gott hat, der Schöpfergott, der auf dem Thron sitzt, hat ein Buch mit dem Willen Gottes, mit dem Ratsch des Gottes geschrieben. Und dann ist die Suche, ja, wer kriegt dieses Buch? Wer kann die Offenbarung Gottes lesen? Und Johannes findet niemanden. Niemand kann es lesen, auch kein Engel kann es lesen. Es gibt nur einen, der es lesen kann. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist das Lamm. Und wir wissen, wer es ist. Jesus. So, wer kriegt dieses Buch? Jesus. Okay? Er kann es öffnen. Er kann es lesen. Er allein versteht, erkennt, begreift und ist in der Lage, den Ratschluss des Gottes A, zu verstehen, zu lesen und B, umzusetzen. Wisst ihr, wem er es dann gibt? Seinem Engel. Geht mal mit mir ans Ende der Offenbarung, Kapitel 22. Kapitel 22, ab Vers 16. Habt ihr das? Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Das ist der Abschluss. Es beginnt, und jetzt hört es auf, wer hat also gesandt? Ich sage, ich habe vom Vater empfangen, dann habe ich es meinem Engel gegeben und er ist zu euch gekommen und hat es gesagt. Das ist die Reihenfolge. Jesus sagt selbst, ich habe es meinem Engel gegeben. Welchem Engel? Der Engel der Gemeinden. So, jetzt gehen wir weiter. Schaut mal, ein paar Verse, nicht weiter, sondern zurück. Kapitel 22, Vers 8. Und ich, Johannes, bin der welche, der diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen von wem? Des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, seh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Und da deine Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte des Buches bewahren, bete Gott an. Ich bin's nicht Gott, ich bin nicht Christus, ich bin nur ein Bote. Ich bin gekommen, um dir etwas zu zeigen. Steh auf. Natürlich, die Herrlichkeit dieses Engels war so gewaltig, darf ich euch zeigen. Kapitel 10. Ist es zu schnell oder könnt ihr mir... Ja, ich stopp mich, wenn ich so ein bisschen in Fahrt komme. Ja. Kapitel 10. Also, Gott dem Vater, Gott der Vater, Jesus dem Sohn, Sohn dem Engel, der Engel Johannes. Hier finden wir ein Bild, wie das geschah. Schaut mal, da ist Kapitel 10. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, begleitet mit einer Wolke. Und ein Regenbogen war sein Haupt und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein, die offene Buchrolle. Wisst ihr, das ist nicht Jesus. Manche meinen das, das ist ein Engel. Wisst ihr, warum das nicht Jesus sein kann? Ich zeige euch, schaut mal, Vers ab Vers 3. Und er rief mit lauter Stimme, Kapitel 10, Vers 3, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe dies nicht. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der vor Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel und die Erde schuf, und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und in dem Meer das, was in ihm ist. Es werde keine Frist mehr sein und so weiter. Dieser Engel schwört bei wem? Bei Gott. Bei dem Schöpfer. Die Erscheinung des Engels ist so gewaltig, dass Johannes auf die Idee kommt, ihn anzubeten, weil er ihn schier mit Christus verwechselt. Und der Engel sagt an mehreren Stellen, Freund, nein, steh auf, bete Gott an. Ich bin ein Mitknecht, ein gewaltiger Mitknecht, aber ich bin es nicht, der anbetungswürdig ist. Und was bekommt Johannes hier? Schaut mal ab Vers 9. Und ich ging hin zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es auf. Okay? Hier bekommt Johannes die Offenbarung. Am Ende heißt es Vers 11. Und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Das heißt, weissage, predige, schreib auf, lehre das, was du jetzt von mir gekriegt hast. Die Offenbarung. Der Vater gibt dem Sohn das Buch. Jesus ist der Einzige, der es öffnen kann. Jesus gibt diese Offenbarung dem Engel. Der Engel gibt es Johannes. Und Johannes gibt es uns. Das ist, was wir hier haben. Ist das nicht gewaltig? Allein das. Wisst ihr, was wir hier haben? Wenn ihr euch vorstellt, welchen Weg es gebraucht hat, bis du das so haben kannst, ist schon gewaltig, oder? Es ist direkt aus dem Himmel. Engel, überall haben sie. Oh, ist das gewaltig. Ist das gewaltig? Ja. 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 Haare, ja.
Und ich habe jetzt einfach nicht verstanden, letztendlich, also wenn ich jetzt bin, ne?
Willi, ich, ein Mitknecht.
Aber meine Kenntnis von diesen anderen Sachen irgendwie mit reinpacken.
Ja, darfst du gern gleich. Denn was du hier beschreibst und wovon du redest, das ist Kapitel 1. Das ist der Menschensohn. Und darum ist es, wenn wir jetzt Kapitel 1 lesen, wie Jesus der Menschensohn vorgestellt, da ist die Rede von weißen Haaren und Augen wie Feuer. Und dann merken wir, da wird Gott vorgestellt. Hier aber lernen wir, oh, das ist ja Gott der Sohn. Dann allein das ist schon gewaltig. Aber nur ganz kurz. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ja. Und was Johannes dazu bringt, diesen Engel anzubeten, weil seine Herrlichkeit so ist, dass er sie vertauscht mit der Herrlichkeit Gottes. So herrlich ist dieser Engel. Wir wissen von der Schrift, dass die Engel verschiedene Rangordnungen haben und dass der Teufel einer dieser herrlichen Engel war, dem es aber nicht genug war, in der Gegenwart Gottes zu stehen, ihn anzubeten, sondern gesagt hat, hey, ein bisschen selber will ich auch, nicht nur ein bisschen, ich will meinen Thron über. Daneben wir schon ja anmaßend, aber über Gott stellen. Das ist der Hochmut. Aber der Punkt ist, ich will eigentlich nicht zu arg, nicht zu viel, nur dass ihr einfach merkt, so die ersten Verse, die sind nicht ohne, sondern sie zeigen uns, auf welchem Weg diese Offenbarung eigentlich den Weg zu uns genommen hat und wie wir sie bekommen haben. 2, 3 Gedanken und dann machen wir eine kurze Pause, okay? Zu den ersten 3 Versen, dass wir diesen Prolog wenigstens kurz wahrnehmen können, was da an Inhalt eigentlich, einen reichlichen Inhalt wir haben. Also wir haben diesen Inhalt gesehen, das ist das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, das Zeugnis von Jesus Christus, das ist die Offenbarung. Das zweite ist dieser Weg, der von Gott, Sohn, Engel, Johannes, Knechte, Gemeinde gekommen ist. Dann schaut man die Art und Weise. Und da wiederum möchte ich euch an diese ganzen Werkzeuge erinnern, die wir in den letzten Malen behandelt haben. Nochmal Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen. Es ist etwas, was gezeigt wird. Und dann Vers 2 am Ende. Das ist das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, der bezeugt hat, alles, was er sah. Das heißt, das, was wir hier haben, es wird gezeigt und gesehen. Um das jetzt kurz zu machen, das sind Bilder. Nicht ohne Grund male ich dann immer viel bei der Offenbarung. Es sind geistliche Realitäten. Eine geistliche Wahrheit, die uns vom Himmel kommt und sie in Bildern uns gezeigt werden. Und Bilder müssen gedeutet werden. Geistliche Dinge müssen geistlich gedeutet werden. Es sind Bilder, es ist ein Geheimnis. Schaut mal Kapitel 1, Vers 20. Das ist die erste Deutung schon innerhalb des ersten Kapitels. Die erste Deutung. Johannes sieht ja diese 7 goldenen Leuchter, er sieht diesen Menschensohn in einer erstaunlichen Art und Weise. Und dann am Ende vom ersten Kapitel, der letzte Vers, schaut mal, so beginnt die Offenbarung. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldene Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel. Sind Sterne Engel. Sterne sind Sterne. Aber in der Offenbarung stehen Sterne für Engel. Das ist wichtig. Und wisst ihr was, das Beste ist, Jesus selbst hat es gedeutet. Das heißt, es gibt hier keinen Raum für Spekulation. Also interessanterweise, diese 2 Dinge waren ihm so wichtig, dass er von Anfang an sie dir und mir gedeutet hat. Es gibt viele Dinge, wo ich denke, Jesus, hättest du sie auch gedeutet. Als ich gelesen habe, Jesus, wieso nur diese 2? Wieso deutest du auch nicht all die anderen? Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis muss aber offenbart werden. Ein Geheimnis muss offengelegt werden. Kein Wunder, dass man dieses Buch nicht einfach so lesen kann. Es ist ein Geheimnis. Wem offenbart Gott das Geheimnis? Dem Demütigen, seinen Kindern. Jesus sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid meine Freunde. Ich sage euch, was ich tue. Aber offenbart ist das automatisch, man wird Kind Gottes, auf einmal pick, kriegt man so einen Chip und dann kriegt man alle Deutungen und alle, sondern da, wo wir uns demütigen, da, wo wir uns zu seinen Füßen stellen, da, wo wir es von ihm erbitten, schenkt er es. Darf ich dir, mein Freund, so jetzt einfach in aller Liebe, Langmut und Geduld sagen, wenn du nicht bereit bist, dich zu demütigen und zu sagen, Herr, wenn du es mir nicht gibst, verstehe ich das nicht, wirst du in der Erkenntnis des Geheimnisses nicht wachsen. Wenn du immer noch denkst, ich habe es verstanden und mein Lehrgebäude, das ist die Lösung dafür. No way. Wenn du nicht bereit bist, habe ich das so, das Buch auf meinen Stuhl zu legen, vor ihn zu knien und das im Gebet zu erflehen, dass er das dir offenbart, falls du, wenn er es nicht tut, wirst du es nicht verstehen. Und wenn du dazu nicht bereit bist, weil du dein Knie nicht beugen willst, weil es zu anstrengend ist, wie blöd aussieht, sehe, du keine Zeit dafür hast, ja, das drückt aus, von dem, dessen Füße glänzen wie Erz, wenn du dich nicht beugst, dich vor ihm und vor ihm erflehst, wenn du etwas liest und sagst, ich verstehe es nicht, ja, verstehe ich halt nicht, geht weiter. Wenn du dich nicht sagst, Herr, ich lese nicht weiter, Herr, bitte, bitte, zeig's mir. Das ist eine Haltung, das ist ein Geheimnis. Die Offenbarung ist ein Bild. Und wenn Jesus selbst sagt, also das Geheimnis der Sterne, dann scheinen diese Sterne eine. Es ist wichtig, dass du von Anfang an verstehst, dass die Sterne wichtig sind. Und diese Sterne sind sieben Engel der Gemeinde. Schaut mal Kapitel 2, Vers 1. Wer taucht als erstes auf? Das ist der Stern. Das ist der Engel. Schaut mal. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibt, die sagt, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das heißt, Vers 20 knüpft automatisch an was? An Kapitel 2. Diese Dinge gehören zusammen. Diese Dinge gehören zusammen. Und es scheint so, dass Jesus, bevor er loslegt, sagt, also zumindest zwei Dinge musst du jetzt gleich verstanden haben. Was sind die Sterne und was sind die Leuchter? Das ist grundlegend. Das andere wird, wenn wir Stück für Stück, werde ich es zeigen. Und das geschieht ja. Er sieht etwas und dann wird immer gesagt, das, was du gesehen hast, ist. Das, was du gesehen hast, ist. Er sieht etwas und das muss gedeutet werden. Wir deuten die Schrift mit der Schrift. Wir deuten schwierige Stellen, nicht mit superschwierigen Stellen. Wir deuten schwierige Stellen mit klaren Stellen. So, damit wir das tun können, müssen wir die Bibel kennen. Das heißt, ich muss blättern, lesen. Vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Gibt es in der Bibel irgendwo Hinweise auf einen Leuchter? Ja, gibt es. Sacharja. Gibt es genug? Gibt es Stellen, Sterne des Himmels, all diese Dinge? Wenn wir dann in Kapitel 12 ankommen sollten, dann heißt es, und ich sah einen Drachen und der fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und zog sie mit auf die Erde. Dann ist hier nicht die Rede von, dass irgendwelche Sterne vom Himmel fallen, sondern es ist die Rede vom Fall Satans und ein Drittel der Engelwelt. Das sind die Dämonen, die Geister. Ja. Und wenn dann in den Plagen heißt es, und es fielen Sterne auf die Erde, dann, ja, aber wann? Mit Meteoriten? Nicht zwangsläufig. Hier geht es um weit mehr. Hier geht es um eine geistliche Verführung, die vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Wehe dir Erde. Am Himmel ist er rausgeworfen, aber jetzt kommt er auf die Erde und wütet drum. Wehe die Erde, was jetzt passiert. Schaut euch um und dann seht ihr, was passiert, welche Folgen es hat. So, der Weg haben wir, die Art und Weise, das ist, es wird gezeigt, es muss gesehen werden, die Bilder müssen geschaut werden, es werden Bilder gemalt, diese Bilder müssen, darf ich jetzt mal so sagen, interpretiert werden. Und das ist die größte Herausforderung. Und da gibt es die größten Meinungen, der eine interpretiert das so, der andere so. Die Gefahr ist natürlich, kann ja jeder interpretieren bei den Bildern, gell? Wie er will. So, darum der ganze Vorlauf. Ich hoffe, dass ihr sehen werdet, wenn ich versuche, die Dinge zu interpretieren. sehen wir, wie ich diese Werkzeuge, die ich vorgestellt habe, als Hilfs nehme, um zu zeigen, um da eng zu bleiben, so wenig wie es nur möglich zu vergießen. Das, so verstehe ich meinen Job. Ich bin ein Kellner, ein Diakon, ein Diener an den Tischen. Ihr seid die Gemeinde. Ich muss euch, in dem Fall Wasser des Lebens, ja, den Durstigen bringen. Er gießt ein, er offenbart. Meine Aufgabe ist, auf diesem Weg so wenig wie möglich zu verschütten. Aber das ist kein einfacher Weg. Damit, wenn ihr es bekommt, noch ein bisschen was drin bleibt. Oh, voll gut. Ja. Ist gut. Es lohnt sich. Das Leben ist umsonst. Wer zu mir kommt und trinke das Wasser des Lebens umsonst, nicht verdiene es. So endet die Offenbarung. Komm her, nachdem du es gesehen hast. Das will ich dir schenken. Boah, wie herrlich ist das. Also, und dann jetzt noch kurz zum Zeitpunkt und dann Pause. Kaffeepause. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Vers 1 und am Ende Vers 3. Glückselig, es schließt und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Das, was jetzt geschieht, kriegt die Gemeinde Jesu. Und dann heißt es, es muss bald geschehen und es ist nah. Darf ich so sagen, wie nah ist denn 2000 Jahre später? Und wer weiß, vielleicht noch 1000, wir wissen ja nicht, gell? Wenn das, was in der Offenbarung beschrieben ist, die Apokalypse ist, beim Kommen Jesu, dann ist dieses nah schon über 2000, also 2000 Jahre alt. Und wir wissen noch nicht, ob dann noch mal 1000 dazukommen oder nicht. Ich hoffe es nicht. Ich will, dass er heute kommt. Da ich kurz hier anhänge, steht in der Bibel, meine 1000 Jahre sind ein Tag, oder steht meine 1000 sind wie ein Tag? Ah. So ist es. Das ist, was wir festhalten. Weil viele sagen, aha, das ist ein Prinzip, ein Rechnungsprinzip. Und überall, wo Tage stehen, sind dann Jahre. Das wie, und ich sah einen, wie weiße Haare, wie Feuer, wie, das ist ein Bild. Der Geist Gottes kam wie eine Taube. Der Heilige Geist ist keine Taube. Versteht ihr das? Das heißt, das muss man verstehen. Gottes Zeitpunkt ist anders. Was für uns ewig lange vorkommt, ist bei Gott so. Bei Gott sind dein und mein Leben wie die Vergänglichkeit des Grases, deine Blume. Am Morgen sprost es auf, am Abend verwelkt es. War es das? In Gottes Dimensionen ist dein langes Leben wie Hauch. Das ist, was es ausdrückt. Und das zu verstehen, wer Gott ist, wer ich bin. Und nicht uns eine Zeittafel, eine Umrechnungstabelle zu geben, damit du jetzt sagen kannst, wann genau was geschieht. Denn wenn Jesus schon sagt, niemand weiß davon, aber ich gebe euch einen Tipp, wie ihr es doch rauskriegen könnt. Ich gebe euch eine Umrechnungstabelle. Das ist töricht. Und ich sage, das ist eine große Gefahr, weil das mehr der Neugier, die Neugier befriedigt, als die Botschaft uns verständlich macht. Hier geht es nicht darum, wirklich Jesus zu erwarten, hier geht es darum, ja, wann genau? Wenn Jesus wollte, aber er will es nicht, dann könnten wir ausrechnen und sagen, dann habe ich ja noch 40 Jahre. Dann lasse ich jetzt krachen und am Ende kurz, im 39. Jahr, dann reiße ich mich zusammen und dann lebe ich fromm. Dann bewahre ich und dann wird es schon gut werden. Diese Rechnerei fördert, das fördert Verderben. Es ist keine Erwartung. Aber was Jesus permanent sagt, leb so, als ob ich heute kommen kann. Du weißt nicht wann, ich komme an dem Tag, wo du es am wenigsten eigentlich erwartest. Lass dich nicht überraschen. Wir sollen nicht so leben. Freunde, wenn unser Leben so ist, dass wenn Jesus kommt, wir aus allen Wolken fallen, tun wir nicht, weil wir in den Wolken aufgehen, aber egal. Aber wenn ich sage, boah, was passiert jetzt? Oh, peinlich. Jesus, also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich heute mir was anderes vorgenommen, als das, was ich gerade tue. Die Bibel lehrt und sagt, wenn wir das wissen, dann lasst uns so leben, dass Jesus jederzeit kommen kann und wir jederzeit ihn erwarten können und sagen, Jesus, hier bin ich. Gut, dass du heute kommst. Habe ich heute gewartet auf dich? Habe gewartet auf dich. Sag ganz ehrlich, kennt ihr diese, gibt es Tage, wo ihr echt gerne hättet, dass Jesus kommt? Wo ihr sagt, oh Mann, wenn er heute käme, das wäre so gut. Kennt ihr? Welche Tage sind das? Darf ich mal so sagen, was glaubt ihr, warum Jesus zulässt, dass die Gemeinde viele schlechte Tage erlebt? Weil es unsere Erwartungshaltung zu ihm fördert. Der rufe mich an am Tag der Not, dann werde ich dich retten. Wenn es in den guten Tagen, das ist, da sind wir mit allem anderen beschäftigt, das weckt in uns keine Nahe. Da sagen wir, okay, Herr, schön, wenn du kommst, aber lass mich schön mein Haus noch fertig machen. Ich habe noch mein Studium abgeschlossen. Ein junges Mädchen sagt, ach, ich hätte noch gern Kinder, das würde ich noch gern erleben. Ich würde gerne meine Enkelkinder sehen. Ich würde gerne meine Rente genießen, mein Wohnmobil habe ich gerade gekauft, ich will noch was mit dem noch eine Runde drehen. Komm, du darfst gerne kommen, aber lass mich noch kurz dieses Leben, das ja so schön ist und man es so genießen kann und das noch so viel Herrliches mitbringt. Wenn ich das erlebt habe, dann darfst du kommen. Dann kommt halt das, was kommt. Es liegt nur daran, dass man nicht verstanden hat, dass was danach kommt, weit besser ist als jedes Wohnmobil und jedes Haus und jedes Enkel sogar. Dass das den Verstand übersteigt, was Gott das denen bereitet, denen liebt. Also wenn du, ich sage so, Freude am Haus hast, was glaubst du, was für eine Freude du dann an dem himmlischen Haus haben wirst? An dem Tempel Gottes. Boah. Wenn du jetzt Freude an diesem irdischen Häuschen hast, wie viel mehr über das himmlische Haus? Wenn du Freude hast, Europa zu bereisen und die Welt und die Natur anzuschauen, die Gefallene, wie viel mehr Freude wird eine erneuerte Schöpfung sein? Also ganz ehrlich, das lohnt sich, da den Wohnmobil zu schnappen und dann da eine Runde zu drehen. Das sollte unsere Hoffnung nach vorne sein. Unsere Hoffnung nach vorne. Das ist wie ein Prolog, das ist eine Einleitung. Was jetzt geschrieben steht, es beginnt gleich. Das, was jetzt hier, das erlebt Ephesus, wie Laodicea, und seitdem du und ich genauso. Was jetzt die Offenbarung beschreibt, Jesus sagt, Johannes schreibt, es geht gleich los. Der Zustand der Gemeinde ist so, weißt du was? Der kann nicht so bleiben. Denn wenn er so bleibt und ich komme, wird die Gemeinde nicht dabei sein. Also, ich werde bald kommen. Und weil ich bald komme, muss ich etwas mit der Gemeinde tun, damit sie dann dasteht, ohne Runzel, ohne Fehler, ohne Tadel. Also, es geht gleich los, das, was losgehen muss. Und das, was jetzt losgeht, es muss kommen. Sonst kann ich nicht vorher kommen. Ein Gedanke noch. Warum sagt Petrus, dass Jesus sein Kommen verzögert? Genau. Weil die Seinen noch nicht alle errettet sind. Weil die Gemeinde noch nicht fertig ist. Und darum sagt er, schaut zu, dass ihr das Kommen beschleunigt. Also kommt gefällig schnell zum Glauben. Nein, das müssen wir deuten. Dazu kommen wir auch. Nein, nicht hier. Weil die Gemeinde noch nicht geheiligt und gereinigt ist, weil der Leib noch nicht fertig ist, weil es noch Patineure, Alt und Soprane fehlt in diesem herrlichen Chor. Erst wenn alles da ist und sie dasteht, geschmückt wie eine Braut, dann sagt Jesus, dann kommt er. Er weiß, wann der Tag kommt, er steht bei Gott fest, er weiß, dass alles geschehen muss, denn alle Dinge, die uns widerfahren, uns zum Besten, denen, die nach Gott lieben. Warum? Weil die uns dahin bringen, dass wir das sind, was wir sein sollen. Daher sagt Johannes, jetzt geht's gleich los. Oder Jesus sagt dem Johannes, schreib auf und sag, es geht gleich los, Gemeinde. Ihr werdet nicht so bleiben, wie ihr seid. Euer Zustand nach der Pause, wenn wir sehen, ist nicht der, also das wird nicht so bleiben. Das wird nicht so bleiben. Ich muss einiges tun an euch. Von daher, es ist nicht Zukunft. Es hat schon längst begonnen. Und von dieser Perspektive, dann die kirchliche Geschichte zu schauen, werden wir nicht sehen, oh, der Teufel wütet hin und her und wir armen Menschen müssen uns halt da durchkämpfen, sondern es ist etwas, was Jesus an und in seine Gemeinde wirkt. Er hat angefangen, sie zu heiligen und zu reinigen. Und zwar schon in den Tagen Johannes. So, es begann schon. und es wird vollendet werden. Wann? Wenn er wiederkommt. Wie gesagt, hoffentlich bald.